Also ich sage mal ganz ehrlich, Bundesparteitage oder bei uns heißen sie ja Bundesdelegiertenkonferenzen sind immer was ganz Besonderes und sie leben von Begegnungen und sie leben davon, dass ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Sie leben davon, dass ja bei uns jedes Mitglied auch reden kann auf einer Bundesdelegiertenkonferenz. Und ein Grundsatzprogramm ist dann nochmal besonders, weil es quasi das beschreibt, was wir sind, was uns zusammenhält, was uns ausmacht. Und das alles in Anführungszeichen nur digital zu diskutieren, da waren ganz viele skeptisch, ich auch, ob und wie das gelingen kann. Und die Zeit hat uns aber quasi gezeigt, dass wir es so machen müssen. Es war nicht anders möglich, unter Corona-Bedingungen quasi mit 1500 Menschen zusammenzukommen. Und insofern muss ich sagen, unterm Strich ist es uns, glaube ich, ganz gut gelungen, einen ersten digitalen Parteitag abzuhalten, auch Diskussionen zu führen im Netz für alle nachvollziehbar. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sich sieht, wenn man die Stimmung spürt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es wurde technisch alles getan, was irgendwie ging. Und wir haben immerhin gezeigt, dass es möglich ist und dass es funktionieren kann. Es kann trotzdem das echte Zusammenkommen aber nicht ersetzen, das muss man ganz klar sagen.
Lassen Sie uns über Inhalte reden und zu Beginn über den Klimaschutz. Ich hätte von den Grünen erwartet, dass sie sich stärker zu den 1,5 Grad Zielen bekennen. Im Entwurf vom Bundesvorstand hieß es erst, wir wollen die Entwicklung, die Erderhitzung deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad begrenzen. Jetzt heißt es im finalen Output, wir wollen auf den 1,5 Grad Pfad kommen. Das ist ja jetzt nicht so klar wie das, was im Entwurf stand. Wie sehen Sie das?
Also ich lese das ehrlich gesagt anders, weil es ganz klar sagt, dass wir genau auf diesem Pfad kommen wollen, übrigens auch kommen müssen und bin sehr froh, dass wir uns so verständigt haben, weil nichts wäre schlimmer gewesen als ein Streit um die Frage, ob die 1,5 Grad richtig oder falsch sind. Wir alle wissen, dass wir auf dem Pfad noch lange nicht sind. Deswegen ist es auch präziser beschrieben zu sagen, wir müssen da auf diesen Pfad kommen. Und wir haben es ja auch gesehen, dass beispielsweise Fridays for Future, die ja nun wirklich uns auch kritisieren, da wo es Not tut, die uns auch in eine gewisse Richtung treiben, was auch richtig und wichtig ist, das auch begrüßt haben, dass wir das genau so beschlossen haben. Sicherlich kann man immer sagen, man hätte sich vielleicht noch mehr gewünscht, aber ich glaube, Bündnis 90 Die Grünen sind sich hier sehr treu geblieben und haben sich hier sehr, sehr klar positioniert. Und diese 1,5 Grad sind ja mitnichten, ich sag mal, großer gesellschaftlicher Konsens auch bei anderen Parteien. Insofern sind wir da weiter Avantgarde und zeigen, dass es notwendig ist, genau darauf auch zu beharren und den Weg auch konsequent zu gehen. Und das hat natürlich Folgen auch für jede und jede Einzelnen.
Kritik kam auch von anderen Bündnissen und das hängt natürlich vor allem zusammen mit dem Danrio Davors. Es gab massive Kritik an den Grünen in Hessen, die sind da mit in der Regierung beteiligt. Wie kann Ihre Partei jetzt Gesicht wahren, wenn sie an so einer Rodung des Waldes, des Danrio Davors beteiligt ist? Wie schätzen Sie das ein?
Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich auch den offenen Brief an den hessischen Innenminister mit unterschrieben habe unter der Überschrift Dauereinsatz ohne Pause gefährdet Menschenleben und einen Rodungsstopp gefordert habe, weil es tatsächlich darum gehen muss, die Sicherheit von Aktivistinnen, auch von Polizeikräften und Waldarbeitende an erster Stelle zu stehen. Und das war ganz klar nicht so in letzter Zeit. Man muss allerdings auch sagen, es sind ja nicht die Grünen, die gerade da den Wald roden, im Gegenteil, aber wir sind in Regierungsverantwortung in Hessen und da kann man sich nicht wegducken. Und ich sage eben ganz klar, es braucht jetzt einen Stopp der Rodungsarbeiten und es braucht eine politische und einsatztaktische Aufarbeitung auch der Vorfälle der vergangenen Tage und die Einhaltung von allen Schutzbestimmungen. Und man muss sich außerdem auch fragen, ob in einer Pandemie es angemessen ist, überhaupt so vorzugehen, neben der grundsätzlichen Frage, wie wir mit Wäldern umgehen und wie wir mit Lebensgrundlagen umgehen. Und ja, das ist ein ganz schwieriger Spagat, da will ich mich überhaupt nicht drücken. Und ja, da müssen die hessischen Grünen natürlich für sich ihre Position vertreten. Ich tue das auch aus Thüringen heraus, habe dafür auch Kritik bekommen, dass ich unsere Parteifreundinnen und Parteifreunde da durchaus auch mitkritisiert habe. Aber so ist das nun mal in einer Partei, wo es eben auch unterschiedliche Auffassungen, Haltungen und Meinungen und Herangehensweisen gibt.
Der Spagat ist in diesem Fall ja besonders schwierig, weil, Sie haben es gesagt, die Partei mit in der Regierung beteiligt ist. Jetzt hat sich auf dem Parteitag abgezeichnet, dass die Grünen auf jeden Fall im Bund auch mitregieren wollen. Diese Machtperspektive, dazu möchte ich fragen, in welche Richtung sollte sich Ihrer Meinung nach die Partei im Bundeswahlkampf da aufstellen fürs nächste Jahr?
Also ich glaube, eins ist deutlich geworden, dass wir ja Verantwortung mit übernehmen wollen. Macht klingt immer irgendwie so ein bisschen blöd, aber es wäre natürlich verlogen, so zu tun, als ob eine Partei nicht auch anstrebt, mit in die Regierung zu kommen. Natürlich wollen wir das. Wir waren ja auch schon mal mit in Regierungsverantwortung im Bund. Da ist auch nicht nur alles gut gelaufen, muss man ganz deutlich sagen. Aber logisch, dass wir das anstreben. Aber wie gesagt, eben nicht um jeden Preis. Und ich glaube, das ist im Grundsatzprogramm eben auch sehr deutlich geworden, dass wir für ein Zusammenleben stehen, was auch Solidarität ganz groß schreibt, dass wir uns beispielsweise auch sehr, sehr kritisch und das ist auch überfällig mit den Hartz-IV-Reformen auseinandergesetzt haben und uns an der Stelle neu aufgestellt haben, dass wir uns ganz klar als antirassistische Partei positioniert haben, dass wir mit dem Vielfaltsstatut klar gemacht haben, dass Diversität nicht nur unser Anspruch ist, sondern von uns auch selbstverständlich gelebt wird, genauso wie das Frauenstatut. Und damit wird, glaube ich, deutlich, in welche Richtung wir die Gesellschaft gern mitgestalten wollen und wo aber eben auch No-Gos und wo auch Abgrenzungen ganz klar zu anderen politischen Kräften sind.
Es gab auch Reden, wo die Themen innere Sicherheit angekratzt worden sind. Das heißt, es wurden schon Themen auch ein bisschen besetzt, die natürlich eher normalerweise von der CDU besetzt werden. Wäre zum Beispiel eine Koalition mit den Schwarzen, wäre das ein No-Go für Sie oder ist das auch im Bereich des Vorstellbaren?
Also ich muss ganz offen sagen, dass ich nichts von Inhaltslehre auf Farbenlehre halte, aber angesichts des Programms und der Aufstellung der CDU, wenn man da von Aufstellung reden kann, also ist ja gerade irgendwie schwer zu erkennen, ich nicht sehe, wo da die großen Gemeinsamkeiten sein sollen. Ich bin eine bekennende Freundin von Rot-Rot-Grün, auch wenn das nicht nur einfach ist. Auch da gibt es Hürden, auch da gibt es Schwierigkeiten, aber entscheidend ist, dass wir ja für Inhalte streiten und dann schauen, ob und wie wir diese Inhalte durchsetzen können. Und ich sage es ganz deutlich, mit einer CDU, die gegebenenfalls auf einen Herrn Merz setzt, könnte ich nichts anfangen.
Die Grünen haben laut aktuellen Umfang im Bund 20%. Das ist ein phänomenal gutes Umfrageergebnis. In Thüringen sieht es ein bisschen anders aus. Da sind wir aktuell bei 6%. Inwieweit hoffen Sie oder denken Sie, kann der Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr auch auf die anstehende Wahl in Thüringen abfärben?
Ja, uns war es leider noch nie vergönnt, gemeinsam mit der Bundestagswahl auch den Landtag wählen zu dürfen. Leider, sage ich ganz deutlich, davon könnten wir ganz sicher profitieren, ist aber nicht so. In Thüringen haben wir es traditionell schwerer. Das hat natürlich auch was mit der Geschichte von uns zu tun als Bündnis 90, als aus der ehemaligen DDR kommend, auch mit einer größeren Parteienskepsis nach wie vor im Osten zu tun. Damit zu tun, dass es auch noch, ich sag mal, schärfere Problemlagen vielleicht in einer höheren Schlagzahl gibt als in manchen Westbundesländern. Mhm. Und dass Grün tatsächlich nicht unbedingt immer wie ein Grundsatzgedanke verstanden wird, sondern eher elitär. Das ist zwar gar nicht unser Ansatz, überhaupt nicht, aber wir kriegen permanent den Vorwurf so ungefähr, man kann sich erst um Umweltschutz kümmern, wenn es einem auch sonst gut geht und ihr Grünen macht doch auch mal dies und das und jenes. Wir sind halt auch nicht nur eine Spartenpartei, sondern wir haben den Anspruch, auch ganzheitlich Politik zu machen. Bildungspolitik hat für uns einen ganz hohen Stellenwert, beispielsweise natürlich auch eine Wirtschaftspolitik, die sich mit Umwelt verträgt. Entwicklungspolitik ist für uns wichtig. Aber durchzudringen in Thüringen ist schwierig, auch und gerade aus der Position, in der wir uns ja zusätzlich befinden, nämlich als kleinster Koalitionspartner in einem Dreierbündnis, was auch noch auf mindestens 4 Stimmen von der CDU angewiesen ist. Also wir sind da in einer ganz unkomfortablen Sandwich-Lage gerade in Thüringen, aber wir hoffen da irgendwie auch das Beste draus zu machen.
Können Sie uns denn schon sagen, ob das mit einer Spitzenkandidatin Anja Sigismund passieren wird?
Das kann ich nicht sagen, weil das entscheidet bei uns immer ein Parteitag. Bei uns gibt es keine Vorfestlegungen für
okay.
so etwas.
Ja. Lassen Sie uns doch noch über die Corona-Einschränkungen sprechen. Gestern, wir haben heute schon berichtet darüber, gab es die neuen Ankündigungen, die neuen Einschränkungen. Gibt es da was, was Ihnen total aufstößt, womit Sie nicht einverstanden sind?
Ich sag mal, am meisten, was mir gestern am meisten aufgestoßen ist, das hat zwar nur bedingt damit zu tun, sind die Bilder aus Hildburghausen, die wir gesehen haben, wo mehrere hundert Menschen organisiert von richtigen Rechtsextremen wie Tommy Frank und anderen durch die Straßen gezogen sind und im Landkreis mit der bundesweit höchsten Inzidenz, oh, wie ist das schön, gesungen haben. Da kann ich nur sagen, da wurde offenkundig noch gar nichts verstanden. Und mit Blick auf die gestern getroffenen Vereinbarungen sage ich auch ganz deutlich, da ist Licht und Schatten. Wir sind uns alle einig, dass wir was tun müssen, um die Infektionszahlen zu senken. Und dass ganz offenkundig die Maßnahmen, die bislang getroffen wurden, nicht ausreichend waren. Und jetzt ist eben versucht worden, Kompromisse zu finden. Und wie Kompromisse so sind, haben die auch immer Licht und Schatten. Ich habe ehrlich gesagt schon, als der Lockdown Light sozusagen für den November verabredet wurde, immer gedacht, oh weh, versprecht den Leuten mal nicht und Weihnachten ist alles wieder schick, weil jede und jeder wissen musste, dass es so nicht kommen wird. Jetzt ist sich verständigt worden, dass sich an Weihnachten oder Silvester 10 Erwachsene und Kinder bis 14 in nicht vorgegebener Anzahl treffen können und ich wünsche auch wirklich allen, dass sie Weihnachten für sich so begehen können, wie sie es für richtig, wichtig, notwendig halten und bei ihren Liebsten sein können. Aber Fakt ist, dass wir aufeinander Acht geben müssen und dass solche Kompromisse immer schwierig sind und ich glaube, noch niemand sagen kann, was danach sein wird, wenn sich tatsächlich doch recht viele Menschen so begegnen, ohne dass ich das zu stark reglementieren will. Aber man muss es zumindest thematisieren. Ich sage ganz offen, ich hätte mir ein bisschen mehr Mut gewünscht mit Blick auf den Einsatz von Böllern. Aber da haben wir hier auch eine kontroverse Debatte. Das wissen auch viele. Manche sagen, ihr könnt den Leuten nicht noch den letzten Spaß verbieten. Die anderen sagen, ich meine, dass es für Tiere und so weiter nicht besonders schön ist. Das Geböller ist schon lange bekannt. Auch für die Gesundheit ist es nicht toll. Und das sollte man unter Corona-Bedingungen sich vielleicht angucken. Und auch unter dem Aspekt, dass da auch viele Menschen eben zusammenkommen. Und ich sehe auf der anderen Seite eben auch, ne, dass wir für die Wirtschaft auch Wege suchen und finden. Es sind ja jetzt auch die Dezemberhilfen verabredet worden, analog quasi zu den Novemberhilfen, um den Unternehmen unter die Arme zu greifen. Was aber kaum beispielsweise in den Blick kommt, sind, ich nenne es jetzt mal ganz direkt, kindgerechte Corona-Regeln. Weil jede und jeder, der oder die gerade mit einem Kind in Quarantäne zu Hause ist, bekommt zu spüren, dass das, was die Gesundheitsämter hier vorgeben, was sicherlich gut gemeint ist, in der Praxis ganz oft nicht funktioniert, dass keine gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen werden, dass keine Sekrete ausgetauscht werden sollen. Das sollte man vielleicht mal einem Kleinkind mit anderthalb Jahren sagen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Kinder, Familien sind aus meiner Sicht leider wieder nicht so im Fokus, wie wir uns das wünschen würden. Und das hat auch was mit Bildung zu tun. So schön, wie das vielleicht manche finden, wenn es so klingt, als ob wir die Ferien verlängern. Wir lesen heute in allen Zeitungen, dass in diesem Jahr so viel Unterricht ausgefallen ist wie noch nie und dass wir über Bildungschancen sprechen müssen, dass wir über Bildungsbenachteiligungen reden müssen und dass wir auch darüber reden müssen, dass die meisten Eltern ihren Urlaub längst genommen haben und dass es eine ganz schwierige Situation ist. Und da Kompromisse zu finden, ist sicherlich nicht leicht, zumal wenn man eben Regeln haben will, die auch bundesweit relativ einheitlich sind und eben auch noch akzeptiert werden.
Das waren jetzt viele Punkte, die Sie angesprochen haben, einfach weil es auch ein großes Thema ist. Ich möchte aber noch mal kurz darauf eingehen, was denn das Parlament jetzt in Thüringen noch für Möglichkeiten hat. Am Dienstag wurde, soweit wir jetzt wissen, im Kabinett beraten, wie das Parlament in die Corona-Entscheidungen jetzt noch überhaupt einbezogen werden kann. Da soll quasi der Landtag laut einem TA-Bericht beschließen können, ob eine Corona-Verordnung aufgehoben, geändert oder befristet werden soll. Noch ist das aber, soweit ich jetzt weiß, nicht beschlossen. Wissen Sie, wie der Stand der Dinge bei diesem Gesetz ist, das ja dem Parlament quasi noch ein Veto geben würde?
Also so ein Gesetz wird es nicht geben, wohl aber einen Antrag, an dem gerade die vier demokratischen Fraktionen CDU, Linke, SPD und wir Grünen arbeiten, um tatsächlich dem Parlament auch Mitsprache einzuräumen. Ganz praktisch werden wir es jetzt so handhaben mit Blick auf den Beschluss der MPK von gestern und die Verordnung, die daraus entsteht für das Land. Wir kommen morgen mit dem Bildungs- und dem Sozialausschuss zusammen und werden da nochmal über die Verordnung reden, die heute erarbeitet wird, zu der dann eine Ressortabstimmung stattfindet und die dann erstmal notverkündet werden soll und in Kraft tritt, um zumindest die Fachausschüsse hier auch mit einzubeziehen und auch in die Debatten quasi mit ein- und anzubinden. Einen echten Parlamentsvorbehalt gibt es ja so leider nicht. Es gibt halt nur die Möglichkeit, dass das Parlament über die Ausschüsse wiederum Empfehlungen formuliert und die kann die Landesregierung dann umsetzen oder eben auch nicht. Das ist leider noch nicht so weit, als dass wir da eine Klarheit hätten, aber wir arbeiten dran, damit eben gerade auch grundrechtsrelevante Entscheidungen etc. nicht länger am Parlament vorbei getroffen werden können.
Okay, ich habe eine letzte Frage, die müssen Sie nicht lange beantworten, aber Sie haben gestern eine Pressemitteilung rausgegeben, wo Sie gefordert haben, Thüringen solle gegen den Bundesinnenminister Horst Seehofer klagen, weil er das Aufnahmeprogramm von 500 Geflüchteten, das Thüringen vorgeschlagen hat, abgelehnt hat. Können Sie uns noch erklären, wie das konkret gehen soll. Wo und wie könnte Thüringen da klagen?
Also es ist ja so, dass das Land Berlin, das Land Bremen und wir als drei Länder jeweils eine Landesaufnahmeanordnung beschlossen haben. Das heißt, dass sich die Länder verpflichtet oder bereit erklärt haben, Menschen aufzunehmen, wir konkret aus den Lagern wie in Moria, ne, die aus Seenot gerettet wurden. Und wir haben dazu auch die notwendigen Mittel oder die Landesregierung hat dafür auch die notwendigen Mittel im Haushalt eingestellt. Dieses Programm musste quasi beantragt werden beim Bundesinnenministerium. Das Bundesinnenministerium hat es abgelehnt. Unsere Landesregierung verhandelt seit der Ablehnung, die, glaube ich, im August kam, die ganze Zeit, um doch noch irgendwie Wege zu finden, Menschen real zu helfen und eben aus den Lagern hierher zu holen. Leider zeigt sich da höflich formuliert sehr wenig Bewegung von Seiten des Bundesinnenministeriums. Berlin erging das ähnlich und so hat der Berliner Senat ja auch beschlossen, gegen die Ablehnung durch Horst Seehofer zu klagen. Das ist halt ein Rechtsstreit, ob Länder solche Landesaufnahmeanordnungen autonom erlassen dürfen, also sprich ohne Zustimmung des Bundes und ihn nur informieren müssen, oder ob es dafür die Zustimmung des Bundes braucht. Wir kennen etliche Gutachten, die sagen, es braucht keine Zustimmung des Bundes. Und deswegen sagen wir, nachdem sich leider viel zu lange nichts bewegt hat, sind auch wir ganz klar für eine Klage von Thüringen gegen die Entscheidung von Horst Seehofer, auch um das mal grundsätzlich klären zu lassen, ob und wie die Länder hier eigene Handlungsspielräume haben, um Geflüchteten zu helfen, wenn sie sich dazu bereit erklären.
Und wo würden Sie da klagen?
Gegen das Bundesinnenministerium. Da müsste die Landesregierung, also das Kabinett, beschließen, dass das Kabinett gegen den Bundesinnenminister klagt. Das ist nicht ganz trivial, aber möglich.